gekauft oder wenn man Brötchen haben will und dann irgendwas vergessen hat und die Wurst und mal jedes Mal muss man Hände waschen, man geht zum Einkaufen und hat 3, 4, 5, 6, 7 Mal. Und dann sehen die Hände so aus, dass man sie am Ende des Tages mächtig eincremen muss und dann, es ist schon seltsam. Seife hilft, aber muss ich die jedes Mal benutzen? Die macht ja meine ganze Haut kaputt. Guck dir mal meine trockene Haut an. Ist es bei dir aus? Oder bei mir reißt die schon auf. Was? Das ist schon so eine Sache mit der Seife. Muss man das denn wirklich jedes Mal verwenden? Reicht es nicht einmal am Ende des Tages sozusagen? Und dann ist doch alles sauber. Alles, was vorher gewesen ist, naja gut, aber dann. Das ist unsere Realität im Moment. Muss es denn wirklich sein? Auch das mit der Maske. Und gibt es diese Verordnung, dass in Theatern die Maske abgesetzt werden kann, in so einer Versammlung, wenn 2 Meter Abstand da ist, aber gilt das auch für Gottesdienste? Wortwörtlich steht es nicht da. Wir haben tatsächlich diskutiert, ob das für uns gilt oder nicht gilt. Das ist schon eine Zeit, wo man nicht genau weiß, ist das eigentlich gut, ist das nicht gut? Was heißt sauber? Wann infiziere ich anderen? Wann bist du für mich eine Infektion? Wer will das richtig entscheiden? Was macht man? Einige von uns sagen, ich bleibe lieber zu Hause, das ist mir zu merkwürdig. Einige sagen, stell dich doch nicht so an. Corona-Zeiten und dann das Thema Heiligung, das ist schon eine echte Herausforderung. Eigentlich ist das wie ein Pass in den Elfmeterraum. Eigentlich gehört das ja zusammen. Es ist unser Leben miteinander, was wir zurzeit erleben. Eigentlich, wir hatten ja vor, ein ganzes Themenjahr durchzuführen und es sollte heute eigentlich auf den Ahorn gehen. Wir wollten nicht sozusagen das Bergfest feiern miteinander, die Themenjahr neu belebt von ihm miteinander. Zurückschauen, was gewesen ist, vorschauen, wir hatten den Klaus Pache eingeladen, alles ist ganz anders geworden, jetzt sind wir hier und haben Masken auf oder nicht oder waschen uns die Hände oder nicht. Das ist schon eine ganz besondere Sache. Gemeindeleben, neu belebt von ihm. Geistliche Themen und das mit dem Reinwerden und Sauberwerden, das ist tatsächlich auch ein geistliches Thema und eigentlich passt es genau in dieses Jahr hinein. Das, was wir erleben, ist das eigentlich notwendig, dass ich so sauber bin? Was für ein Pass! Diese Frage geistlich zu stellen, überhaupt ein ganzes Jahr lang sich diese Fragen, geistliche Fragen, wirklich einmal zuzumuten, über diese Dinge nachzudenken, über das Thema Vergebung und Buße, über das Thema Aufrichtigkeit, über das Thema Heiligkeit, das ist schon eine tolle Sache. Es betrifft die Grundentscheidung, die Ebenen, wo wir unsere Entscheidungen treffen für unser Leben. Und da gehört das Thema Heiligung und Heiligsein mitten hinein. Heiligsein in einer Welt, die mit diesem Wort nichts oder fast gar nichts mehr anfangen kann, das ist schon eine Herausforderung. Was bedeutet das in unserer Zeit? Dort einmal anzufangen, anzusetzen, wo unsere Lebensentscheidungen getroffen werden, wo ich überlege, was soll eigentlich gelten in meinem Leben, in den Bereichen, wo Weichen gestellt werden, das ist schon eine wichtige Sache. Und deswegen haben wir auch dieses 12-teilige Thema oder dieses Themenheft auf 12 Monate verteilt. Es war viel kompakter gedacht. Wir haben es entzerrt. Gemeindeleben neu belebt von ihm, das Thema Heiligung. Und dann ist dieses Bild, was wir heute mit nach Hause nehmen und was auch für diesen ganzen Monat gedacht ist, eine junge Frau, die dem Frieden der Heiligung nachjagt. Das soll das ja ein Stückchen symbolisieren. Also das heißt, die Bibel, der Hebräerbrief und im Psalm kommt es ja auch mal vor, solche Worte kommen ja einige Male vor im Neuen und im Alten Testament. Das Nachjagen, das ist ja mehr als nur eine Option, so nach der Melodie, wenn du nichts anderes vorhast, dann kannst du es ja mal probieren oder so. Probier mal ein paar Schritte in diese Richtung zu gehen und wenn es dir zu viel wird, lass es wieder sein. Sondern das, was eigentlich die Bibel uns mit auf den Weg geben möchte, ist: jage dem nach. Streng dich an, dass das wirklich geschieht in deinem Leben. Es ist wichtig für dich. Es ist notwendig. Und so wie diese junge Frau wirklich wem auch immer nachjagt, vielleicht sind es die beiden Menschen, die da vorne vor ihr herlaufen oder auf sie zukommen, je nachdem, das wird ja in diesem Bild nicht ganz deutlich, aber zumindest die Intention ist deutlich. Nachjagen ist mehr als nur eine Möglichkeitsform. Wenn du nichts anderes vorhast, versuch es mal damit, sondern es ist wichtig für dich und dein ganzes Leben. Und dann gehört in diesem Vers ja beides zueinander. Jage dem Frieden nach und der Heiligung. Ganz offensichtlich gehört das beides zusammen, jedenfalls für den Schreiber des Hebräerbriefes. Wahrscheinlich ist das ja Paulus, der hat eine Predigt gehalten und jemand hat diese Predigt aufgeschrieben und uns überliefert. Möglicherweise gehört das zusammen als eine Art Korrektiv. Denn was assoziieren wir heute mit dem Wort heilig? Ist das nicht das Wort komisch? Komische Heilige? Verbissene Heilige? Anstrengende Heilige? Also Leute, die das tun wollen, die etwas merkwürdig drauf sind, die eigentlich komisch sind, die merkwürdig reagieren und auf Antworten oder auf Fragen ganz komische Antworten haben, komische Heilige, merkwürdige Heilige. Und offensichtlich empfinden wir diejenigen, die dem nachjagen, sich anstrengen, dem nachzujagen, die sind auch anstrengend, die haben den Frieden nicht. Und wir empfinden automatisch, jedenfalls mir geht es manchmal so, bei dieser Assoziation so ein wenig Distanz, lieber nicht. Das ist mir zu merkwürdig, das ist mir zu komisch, das ist mir zu anstrengend. Das liegt vielleicht auch an dieser Art Bibelstellen, das liegt aber auch an dem, was wir damit verbinden. Jage dem nach, strenge dich an und dann wirst du als Heiliger anstrengend. Und dieser Vers hat natürlich auch einen bedrohlichen Horizont. Ohne die niemand den Herrn schauen wird. Na, das hat mir ja noch gefehlt. Das heißt, ohne die niemand am Ende Gemeinschaft mit Gott haben wird. Da hat man sich für ein Leben mit Gott entschieden, ein Leben mit Christus entschieden. Und dann das, Pustekuchen. Das heißt, du stehst an der Himmelstür, an der Himmelspforte und da heißt es, du nicht. Bitte den Vorplatz räumen. Und du wirst wieder nach Hause geschickt und wolltest Gemeinschaft mit Gott haben und dann so ein Vers. Das heißt also, wir müssen über dieses Thema nachdenken, sonst kriegen wir das nicht richtig auf die Reihe, sonst kriegen wir das nicht in die richtige Gradlinigkeit hinein. Was heißt das eigentlich, heilig zu sein? Müssen wir alle so komisch werden, wie man eben als komischer Heiliger geworden ist? Sind wir alle so angestrengt oder anstrengend, weil wir uns anstrengen, dem Gott nachzulaufen, nachzueifern? Zwei Bereiche. Ich habe zwei Thesen formuliert, die in diesem Materialheft oder in diesem Heft uns an die Seite gegeben werden oder vorformuliert werden. Es gibt zwei Bereiche der Heiligung, des Heiligseins. Und das ist zunächst einmal ganz wichtig wahrzunehmen. Einmal die Heiligkeit, die unsere Stellung vor Gott betrifft. Das heißt, wer sind wir im Angesicht Gottes? Wer bist du als Mensch? Oder zunächst einmal, wer bin ich als Christ? Und da ist es ganz wichtig, das wahrzunehmen, dass Gott uns die Heiligkeit als Geschenk verleiht. Die Heiligkeit, die er erwartet, verleiht er uns als Geschenk. Und zwar in dem Moment, wenn wir Kinder Gottes werden. Pfingsten, wir haben das gefeiert miteinander. Wenn der Geist Gottes in mich einzieht, die Wiedergeburt, neues Leben mir schenkt und das anfängt in meinem Leben sich zu entfalten. Jesus starb und bezahlte für unsere Schuld, für unsere Sünde, für unsere Unheiligkeit. Und Gott verleiht uns durch den Glauben an Jesus Christus diese Gerechtigkeit, die wir brauchen. Die Gerechtigkeit seines Sohnes Jesus Christus, damit wir vor Gott heilig sind. Und wenn das für den neuen Bund gilt, wenn das in unserem Herzen nicht klar genug da ist, dann kriegt das Thema Heiligung einen ganz merkwürdigen Ausschlag. Wenn die Heiligkeit für uns nicht etwas ist, wo wir wissen, dass uns Christus das schenkt, dass uns Gott durch Jesus Christus das schenkt, dann bekommen wir eine Verbissenheit, die abstoßend ist, die merkwürdig ist, die uns und andere Menschen auch merkwürdig verändert. Im Alten Testament, im Alten Bund, ist das Thema Heiligkeit noch etwas anders gefüllt, noch viel mehr gefüllt von dem, streng dich an. Und als Israel aus dem Land Ägypten herausgeführt wird, das heißt dort auf dem Gottesberg, auf dem Sinai Gott begegnet, ist das, was Gott ihnen sagt, zunächst einmal die 10 Gebote und dann das ganze Bundesbuch. Das heißt also die vielen Gebote und Formulierungen, die man braucht, um in der Gegenwart Gottes leben zu können, kapitelweise. Das heißt, im Alten Bund ist es viel mehr und viel eher so, sich anzustrengen, um das zu erreichen, was man haben möchte. Der neue Bund durch Jesus Christus im Neuen Testament, derjenige, der sich auf Gott einlässt, bekommt das geschenkt am Anfang seines Glaubens, was im Alten Bund das Volk Gottes sich durch Anstrengung erarbeiten muss. Wir beginnen im neuen Bund mit dem, was uns Gott schenkt und nicht das, was wir uns erarbeiten müssen am Ende des Lebens. Darüber nachzudenken und diese Weichenstellung für sich und seinen Glauben einzuhalten, ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Sonst werden wir zu komischen Heiligen. Sonst werden wir zu Menschen, die wirklich anstrengend sind und auch für sich selber in unserem eigenen Leben sehr angestrengt sind und kaum noch Frieden haben, weil wir selber nicht wissen, hat uns Gott angenommen oder nicht. Wie oft begegnen mir Menschen, die sagen, man weiß es ja nicht genau, ob Gott mich angenommen hat oder nicht. Ich versuche es immer so zu leben, wie Gott vielleicht mich haben möchte, aber man weiß es nicht so genau. Das ist völlig am Neuen Bund, am Neuen Testament vorbei. Und darüber nachzudenken, was das für mich, was das für dich heißt, ist eine ganz, ganz wichtige Sache, eine Weichenstellung für unser Leben mit Gott. Gott verschenkt das Heil an diejenigen, die zugreifen. Weihnachten. Gott verschenkt. Damit beginnt unser Glaube. In Christus verschenkt Gott. Paulus hat das sehr scharf wahrgenommen. Er kommt aus dem Alten Testament. Er war ein Eiferer für Gott, ein Pharisäer, jemand, der mit seinem ganzen Leben für Gott hat arbeiten wollen, das auch getan hat und dann auch noch Theologie studiert und so weiter. Und er merkt in seinem Leben sehr scharf, dass er mit seinem ganzen Eifer für Gott am Handeln Gottes vorbeirauscht. Und in dem Moment, wo er das merkt, ist er einer derjenigen, die am schärfsten, am steilsten das formulieren, was für den neuen Bund für uns wichtig ist. Ich erachte das alles für Mist. Mein ganzes Streben nach dem Handeln und Tun, nach dem Eifern für Gott, hat mich letztlich an Gott selber vorbeigeführt. Also ist das alles Unsinn. In Christus hat er mir das geschenkt, was ich wirklich brauche. Und dann formuliert Paulus das Evangelium, was für uns heute eine wichtige Zentralstellung in unserem Leben, in unserem Glauben hat. Wenn der Heilige Geist in unser Herz ausgegossen wird, wenn das Heil uns geschenkt wird, Was wird der Heilige Geist wohl in deinem Herzen machen? Er wird dich zur Sünde verführen, oder was? Wenn man an dieser Stelle weiter nachdenkt, was wird der Heilige Geist ausgegossen in dein Herz wohl in deinem Leben tun? Was wird das wohl sein? Er wird dich heiligen. Was denn sonst? Der Heilige Geist wird dich heiligen, wird dich verändern. Wird deine Umgangsformen verändern, wird dein Reden verändern, wird dein Denken verändern. Und das ist etwas, was er tut, was er bewirkt. Und das ist der zweite Bereich. Die persönliche Heiligkeit bzw. die praktische Heiligung, sie ist Frucht und Folge der geistlichen Stellung vor Gott. Im Angesicht Gottes, wenn Gott mich nimmt und vor sein Angesicht stellt, werde ich anders. Wenn er seinen Heiligen Geist in mich hineingießt, Ausgießung des Heiligen Geistes, letzten Sonntag haben wir das gefeiert, dann wird er uns verändern. Und du musst schon dagegen arbeiten, um das zu verhindern. Was wird wohl der Heilige Geist tun in deinem Leben, wenn er in deinen Geist, in deine Seele, in dein Herz ausgegossen ist? Er wird dich verändern, er wird dich heiligen. Die Frucht, sie zeigt sich in der Art und Weise, wie wir denken und wie wir handeln. Durch Christus gehören wir zu Gott. Sein Heiliger Geist wohnt nun in uns und verändert uns. Das bedeutet natürlich auch ein Spannungsfeld zwischen dem, was wir vor Gott sind, und dem, wie wir uns selber erleben. Und je mehr wir in die Nähe Gottes hineinkommen, in seine Gegenwart, desto mehr in sein Licht sozusagen hineinkommt, desto mehr merken wir, wo überall unsere schwarzen Flecke sind. Also das heißt, dieses Stückchen, was hier eben vorne lag mit den großen Flecken, im Licht sieht man, wo die Schmutzflecken sind, natürlich. Aber die Alternative ist doch nicht, dass man dann nicht ins Licht kommt, sondern dass man in der Dunkelheit bleibt, damit man den Dreck nicht sieht. Kann das überhaupt eine Option für unser Leben, für mein Leben sein, dass ich sage, ach, das Licht macht mir nur deutlich, dass es da Schmutzflecken gibt, sondern eigentlich müsste man sagen, na ja, ich will ja auch, dass das Zeug wegkommt. Ist es eine Option, dann nicht die Gegenwart Gottes aufzusuchen, das Licht Gottes zu suchen? Herr, zeig mir, wer ich vor dir bin. Mich anscheinen zu lassen von dem, was Gott in mir tun möchte. Ist das wirklich eine Option, dann wieder zurück in die Finsternis zu gehen, damit man das Dreckzeug nicht sieht? Eigentlich doch nicht. Machst du das morgens am Waschbecken? Schaltest das Licht aus, damit du nicht siehst, wo dann deine Runzeln und Flecken und der Dreck von gestern noch ist? Ist das nicht irre, so zu denken? Zu sagen, ich will die Gegenwart Gottes nicht erleben, damit ich nicht merke, dass ich Sünder bin? Ist doch irre. Wenn ich einen Splitter habe, wir haben mit Holz gearbeitet in den letzten Wochen, dann mache ich nicht das Licht aus. Dann nehme ich eine Nadel und schalte noch einen Scheinwerfer drauf, damit ich das Ding treffe. Das muss raus, das tut nämlich weh. Ist das nicht normal? Ist das nicht die Art und Weise, wie er mit so einem Zeug umgeht? Noch Licht drauf, damit ich es wirklich treffe und sehe und finde, damit es rauskommt. Und nicht zu sagen, ah, der Schmerz, Gott, warum lässt du das zu? Ich mache das Licht aber aus. Das ist ein Unsinn. Wie schräge muss man sein, um so zu handeln? Und doch im Bereich des geistlichen Lebens gehen wir oft so mit dem Handeln Gottes um. Wie wird wohl der Heilige Geist, wenn er dir geschenkt wird, wie wird er wohl in deinem Leben arbeiten, dich verändern wollen? Er wird dich doch heiligen, was denn sonst? Er wird dich doch säubern, er wird dich zum Wasser führen und Taufwasser. Ja, wir haben demnächst wieder Taufe. Dahin wird er dich führen, um dich verändern zu können. Natürlich ist das ein Spannungsfeld. Und Paulus in seiner Schärfe, in seiner Brillanz formuliert es ja im Römerbrief Kapitel 7 und dann Kapitel 8, aber vor allen Dingen Ende Kapitel 7. Da macht er deutlich, ich elender Mensch, das, was ich eigentlich möchte, was ich will, wenn ich mich so richtig im Alltag beobachte, das tue ich nicht. Und das, was ich den ganzen Tag tue, ist eigentlich das, was ich gar nicht will. So wie ich mit Menschen umgehe, das will ich eigentlich gar nicht. Aber ich schaffe es nicht. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen? Und dann der letzte Vers, gelobt aber sei Jesus Christus oder Gott, der Jesus Christus gesandt hat. Also es ist sehr scharf formuliert, wie Paulus sich und dieses Spannungsfeld erlebt. Gott hat mir etwas Heiliges in mein Leben hineingeschenkt und ich bin nicht in der Lage oder viel zu wenig, das zur Entfaltung kommen zu lassen. Und leide darunter. Ja, das stimmt. Wir sind in dieses Spannungsfeld mitten hineingestellt. Weil uns Gott im neuen Bund etwas schenkt am Anfang des Glaubens, wo wir nun wirklich noch Sünder sind. Taufe geschieht auch nicht nach 10 Jahre unfallfreiem Christsein, sondern am Anfang, wenn man als Sünder gemerkt hat, ich brauche die Vergebung Jesu. Und wenn dann der Geist Gottes in mich eingegossen wird und ich spüre, wer ich eigentlich vor Gott bin, da entsteht natürlich ein Spannungsfeld, natürlich. Und unsere Realität ist doch jedenfalls meine, dass wir oft nur zu genau wissen, was eigentlich nicht richtig ist und was man nicht tun sollte. Das wissen wir doch. Das ist doch nicht etwas, was uns der Pastor am Sonntag einreden muss. Das spüren wir doch, was nicht okay ist und was richtig wäre. Und dass wir es an ihn abgeben sollten. Nicht an mich, sondern an Gott selber. Wir wissen, dass wir für Leute beten sollten und sie segnen sollten. Und denken dann, das geschieht ihm ganz recht, er hat es verdient, so ein Blödmann. Ob das jetzt Herr Trump ist oder Putin, Erdogan oder Boris Johnson oder wie auch immer, das geschieht ihm recht. Ich habe mich auch dabei entdeckt, nicht? Als der gute Mensch in Britannien dann selber Corona hatte, das geschieht ihm. Eigentlich sollte man für ihn beten, nicht? Und ihn segnen im Namen des Herrn. Das geschieht ihm recht, das geht nicht. Eigentlich, ja. Aber ob es jetzt diese Leute sind oder ob es der Nachbar ist, der abends noch laute Musik hört oder ob es dann der Arbeitskollege ist, der dich verleumdet, weil er deinen Job haben will, weil er besser dotiert ist oder ob es der Drängler ist auf der Autobahn, dieser Idiot. Eigentlich wissen wir sollten für diese Idioten beten, nicht? Aber und wenn er dann vor der Ampel steht und hat dich dann irgendwie überholt, ganz mächtig in der 30er-Zone, das geschieht ihm recht, ne? Weitergekommen ist er auch nicht. So sind wir. Wir sind so und spüren das und leben in diesem Spannungsfeld und manchmal zerreißt es uns. Und doch hat sich Gott entschieden, den neuen Bund anders zu strukturieren. Es wird uns das geschenkt am Anfang, was wir am Ende brauchen. Wer ist so dumm und greift nicht zu? Der neue Bund ist anders. Der alte Bund ist noch anders strukturiert, natürlich. Das Erleben der Gegenwart Gottes. Könnt ihr euch noch an Don Camillo und Peppone erinnern, an diese Filme aus Italien? Der katholische Priester, der mit dem kommunistischen Bürgermeister permanent einen auszufechten hat und ihm alles Mögliche an Pest an den Hals wünscht und ihm Bananenschalen auf was weiß ich wo legt. Und jedes Mal, wenn er dann in die Kirche kommt, da wo er wohnt und sich vor Christus bekreuzigt und Jesus dann sagt, Don Camillo, war das nötig? Musste das sein? Die Gegenwart Gottes, ich denke, das wird in diesem Film oder in dieser ganzen Reihe sehr schön deutlich, dass Christus nicht mit Feuer vom Himmel reagiert, aber dass er uns daran erinnert, Don Camillo, war das wirklich nötig? Aber er hat es doch verdient und dann kommt die ganze, aber war das wirklich nötig? Und das geht dann von Folge zu Folge und führt dann dahin, dass beide am Ende bis sie beide lernen, an einem Strang zu ziehen, sowohl für ihr Dorf, sie werden ja dann nach Moskau eingeladen, nicht, und dann merken und so weiter, und dann ziehen sie beide an einem Strang. Es ist köstlich zu sehen, wie diese Filmemacher ein Empfinden haben für das, was ich auch für biblisch richtig halte, dass Gottes Gegenwart so reagiert, so oder so ähnlich reagiert. Don Camillo, war das wirklich nötig? Geh hin und nimm ihn die Bananenschale wieder von der Treppe. Er könnte sich wehtun. Aber er hat es doch, geh hin und hol sie. Gott erinnert uns an Dinge, die nicht in Ordnung sind. Gegenwart Gottes. Jesaja 6 ist ein Kapitel, wo Jesaja berufen wird und wo ihm beim Tod eines berühmten, wichtigen Königs dann deutlich gemacht wird, auch für das ganze Volk, ich bin da, ich wohne im Tempel und Gott ihm begegnet. Und ich möchte mit euch den Jesaja-Text lesen. In dem Jahr, als König Usia starb, ich meine, er hat 40 Jahre regiert, war eine gute, wertvolle Zeit für Israel, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht, und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim mit 6 Flügeln. Jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit 2 ihre Füße, und mit dem 3. Paar flogen sie. Und sie riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern, und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Da sagte ich: Mir wird es furchtbar ergehen. Luther schreibt: Wehe mir, ich vergehe, oder wehe mir, ich gehe kaputt. Da sagte ich: Mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin doch ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Doch einer der Seraphim flog zu mir. Er hielt einen glühenden Stein in seiner Hand, den er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte: Siehe, dies hat jetzt deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann hörte ich den Herrn fragen: Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich sagte: Hier bin ich, sende mich. Gegenwart Gottes. In der Gegenwart Gottes geht es uns wie dem Jesaja. Wehe mir. Petrus geht es auch so. Als Jesus ihm begegnet und dieser große Fischfang ist: Weiche von mir her, ich bin unrein, ich bin ein Sünder. Das ist so in der Gegenwart Gottes. Da spürt man das, was die Heiligkeit, die Herrlichkeit, das Licht Gottes anstrahlt. Und das ist aber auch gleichzeitig ein sehr gefährlicher Moment, ein offenbarender Moment, aber auch ein sehr gefährlicher Moment. Wenn man jetzt anfängt zu fliehen, bleibt übrig: Ich gehöre nicht in die Gegenwart Gottes. Das bin ich einfach nicht. Das kann ich einfach nicht. Das schaffe ich einfach nicht. Wenn Jesaja jetzt aufgestanden wäre und gegangen wäre, was wäre passiert? Diesen Moment, diese Sekunde, diese 2 Sekunden muss Jesaja aushalten. Denn der Engel, einer der Seraphim oder ein anderer Engel, wie auch immer, geht an den Altar, holt eine heiligende Kohle heraus und berührt seine Lippen. Natürlich in Vision, nicht, dass es verbrannt wird da vorne. Aber er reinigt ihn, denn das Feuer auf dem Altar reinigt, er wird gereinigt. Aber diesen Moment muss er aushalten. Und häufig sind wir Leute, die jetzt in diesem Moment die Gegenwart Gottes verlassen und sagen: Ah, das schaffe ich sowieso nicht. Und dann bleibt übrig, dass du spürst, dass du ein unreiner Mensch bist und all die anderen auch. Und so kommen mir manche Heilige vor, dass sie zu Recht sagen: Ich bin ja gar nicht richtig, aber du auch nicht. Und dann zeigen sie in der Gemeinde und darüber hinaus auf alle Sünder und haben ja recht. Das ist ja richtig. Es ist ein Volk unreiner Lippen, unreiner Gedanken. Und ich auch. Und wenn dann die Situation ist, also schaffen wir es alle nicht, lasst es uns einpacken und Schluss machen, Man muss dann diese Gegenwart Gottes aushalten und da bleiben. Denn der Engel, um dich zu heiligen, ist schon unterwegs. Aber lass ihn die Zeit, er muss die Kohle erstmal holen. Wenn du in diesem Moment fliehst, bleibt das übrig, was bei Jesaja auch geschieht. Ich bin nicht richtig und die anderen sind auch alle verkehrt. Wehe uns, wenn wir Menschen, wenn wir Christen sind, die diesen Moment der Heiligkeit erlebt haben, aber dann nicht den Frieden Gottes geschenkt bekommen, sondern die Verurteilung all der anderen doofen Christen zum Lebensstil machen. Denn wir haben ja Recht. Aber wir haben nicht das Recht, es zu tun. Wir haben Recht, ja, stimmt. Ich bin Sünder, ihr seid Sünder, also bringt das alles nichts. Aber das, was Gott vorhat, geht ja weiter. Das muss man aushalten, die Gegenwart Gottes auszuhalten. Gott hat kein Interesse an der Verzweiflung des Jesaja, an den Selbstvorwürfen, an den Vorwürfen den anderen gegenüber. Er hat kein Interesse an unserer Verzweiflung. Das ist nicht der Grund, warum er den Jesaja vor sein Angesicht holt. Sondern dann hört man im Himmel die Worte, wer wird für uns gehen? Dann soll ja die Berufung des Propheten, das Eigentliche, soll ja dann erst kommen. Er soll ja nicht stehen bleiben bei der Erkenntnis, ich schaffe es nicht und die anderen auch nicht. Was ist das denn für eine Berufung? Das Eigentliche kommt danach, nachdem wir das ausgehalten haben, in der Gegenwart Gottes stehen zu bleiben und an uns handeln zu lassen. Gott begegnet uns nicht, um uns unterzupflügen. Wenn du das heute aus dem Gottesdienst mitnimmst, wäre das schon eine Menge. Gott möchte dir nicht begegnen, damit er dich endlich unterpflügen kann, weil oben auf der Erde bringst du sowieso nichts. Das wäre fatal. Wenn das dein Glauben ausmacht, die Geschichte, die Vision von Jesaja geht weiter. Der Engel ist schon auf dem Weg, dich zu segnen, dir zu helfen, dich zu verändern, dich zu erneuern. Und offensichtlich hat die Veränderung bei Jesaja gleich dazu geführt, zu sagen, Herr, wenn du mich brauchst, ich bin sofort da. Das ist ja das, was Veränderung bringen soll. Normalität, Heiligkeit und Normalität. In diesem Materialheft gibt es eine schöne Geschichte und damit möchte ich aufhören. Eine Hochzeit. Der Bräutigam wartet auf die Braut und dann kommt sie rein. Zerlumpt und dreckig, in alten Sandalen mit Lockenwicklern am Kopf, Jogginganzug, alles ist auf und stinkt. Ist das normal? Das wäre so irreal. Was ist eigentlich für uns normal? Wenn du einer Frau, einem jungen Mädchen einen Heiratsantrag machst, ich möchte dich gerne heiraten, fängt sie an zu planen und weiß schon, welche Freundin sie einlädt, um das richtige Hochzeitskleid auszusuchen. Und das ist ohne Flecken garantiert. Und die richtigen Schuhe und die richtigen und so weiter und welche Blumen. Ist das nicht normal? Dann eine Freundin einzuladen, kann ich das anziehen? Und wenn die Freundin dann sagt, ach, zieh das Ding über, der merkt sowieso nicht, dass du stinkst, nicht? Ist das normal? Nicht? Dein zukünftiger Mann hat sowieso mit der Nase irgendein Probleme, nicht? Das. Wir tun so, als wäre das normal, nicht Seife, weil wer weiß, ob das überhaupt richtig und gut und so, na klar. Aber bei solchen Momenten, wo es wirklich darauf ankommt, und im Alten und im Neuen Testament wird ja das Volk Gottes, die Gemeinde auf der einen Seite und das Volk Israel auf der anderen Seite als Braut Jesu bezeichnet. Der Bräutigam, der auf seine Braut wartet, das heißt, wir dürfen in die Gegenwart Gottes kommen und wir kommen in alten Jogginganzug, ausgelasten Jeans und stinkend oder so irgendwas, das wäre doch Unsinn, das passt doch nicht. Bei der Hochzeit wäre das für uns völlig unmöglich und unnormal. Also sollten wir im geistlichen Bereich das auch für unnormal halten, so mit Gott umzugehen. Denn er freut sich auf dich. Er freut sich auf das, was du mitbringst an Freude, an Fröhlichkeit, an Gaben, an Sichtweisen. Sich den Heiligen Geist vorzustellen als gute Freundin, die kritisch das Hochzeitskleid anschaut und sagt, das würde ich nicht anziehen, nimm mal das andere. Mit den Schuhen kannst du nicht gehen, das passt nicht zu dir. Nimm mal die. Nimm mal das Parfüm, nimm mal den Nagellack. So würde doch die Freundin mit dir umgehen. Und beim Freund wahrscheinlich genauso. Wahrscheinlich sind es da die Eltern. Ja, den Anzug kannst du dafür nicht. Aber so könnte man sich das Wirken des Geistes Gottes vorstellen. Möchtest du wirklich so mit diesen Löchern in der Jeans zu Gott kommen? Ja, manche, es soll ja Leute geben, die extra in ihre Jeans Löcher machen, nicht? Aber dann ist es vielleicht auch ein Stückchen Mode, mag ja sein. Geist Gottes bereitet mich vor auf die Gegenwart Gottes. Gott möchte an mir handeln. Er möchte dich nicht unterpflügen. Er hat mit dir etwas vor. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir sagen dir Dank dafür, dass du uns veränderst in deiner Nähe, in deiner Gegenwart. Und wir sagen dir Dank, dass wir im Alten und auch im Neuen Testament Geschichten haben, die uns deutlich machen, was es in deiner Gegenwart an Veränderung gibt. Bei Jesaja und bei Petrus, bei Zachäus und bei Thomas. Ich hab Dank, Herr, dass du mit deiner Gnade uns entgegenkommst und dass du uns einlädst, so wie wir sind. Herr, und ich preise dich dafür, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern dass du uns ein hochzeitliches Gewand überziehst und dass das normal ist. Hab Dank, dass wir in deiner Gegenwart gesäubert werden, dass wir uns nicht gegenseitig infizieren mit was auch immer, sondern dass du uns heilig werden lässt und bleiben lässt. Wir sagen dir Dank, Herr, für das Wirken des Geistes Gottes, dass du uns den Geist Gottes geschenkt hast. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, ihn wirken zu lassen in unserem Leben, in unserem Denken und Handeln, bei unseren Entscheidungen und in der Art des Umgangs mit Menschen und auch mit uns selbst. Wir preisen dich dafür. Amen. Amen.